Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Oh yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme. Aus dem Dunkel von Bottrop hinaus, ins helle Ebertbad. Dort leuchtet die Stimme von Ann-Kathrin Gorny. Und meine ist?
Nito Torres.
Jawohl, das bin ich. Wir müssen das online machen, denn ich darf ja noch nicht mal ins Ebertbad kommen, so eigentlich so richtig.
Du bist krank.
Das ist voll verboten. Ich bin krank. Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ims, Ams, Ebertbad herum, Wasser im Allgemeinen, Oberhausen sowieso, die Welt. Jetzt komme ich gerade so ein bisschen durcheinander, weil ich bin ja auch schon so raus. Kennst du das, als du länger krank warst, dass man dann so voll weg ist von allem?
Ja, total.
Dass man auch das Haus kaum noch verlässt, weil man denkt, draußen die Welt. Ja. Und so.
Man sieht auch immer so ein bisschen aus, als wäre man heimatlos, finde ich. Also man hat so durchgehend dieselbe Jogginghose an.
Ja. Trägt mehrere Tage dasselbe T-Shirt. Definitiv. Und denkt sich, och, geht doch. Meine Tochter hatte irgendwann mal, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, das ist aber schon eine Weile her, nämlich mehrere Tage mal nicht geduscht hatte, aus Gründen, welchen auch immer, da hat sie, Papa, du riechst nach Bauchnabel.
Oh Gott.
Also Leute, bevor man nach Bauchnabel riecht, es gibt diese Sache, Körperhygiene heißt das, funktioniert.
Absolut.
Ich sag das nur mal so.
Ist ein gutes Konzept.
Ich sag das nur mal so. So, Ann-Kathrin, wie geht's dir denn überhaupt?
Mir geht's gut. Ich bin müde. Aber das wissen wir ja. Ich bin eigentlich immer müde. Das ist ja so ein bisschen mein Signature-Gefühl eigentlich.
Das ist ja auch so ein Frühjahrsgefühl.
Ja, und es könnte eventuell auch daran liegen, es ist ja nicht so, dass wenn man sich gegen Kinder entscheidet, dass man nicht dieselbe Scheiße zu Hause hat, wenn man sich Hunde holt. Ist ja, also, ich habe einfach zwei das Nächte stimmt. damit verbracht, Kotze aufzuwischen. Und das Gute ist, habe ich dann gelernt, dass also bei Hunden ist ja auch noch das Problem, die fressen ja gegenseitig die Kotze auch wieder auf. Das tun Kinder wohl nicht, habe ich gehört.
Nee, das machen die nicht. Wobei ich mich auch noch daran erinnere, wie meine Kleinste, meiner Zweiten, irgendwann mal beim Flugzeugspielen in den Mund gekotzt hat.
Oh, toll.
Ah, Flugzeug, yay. Blah. Oh. Das war ein schönes Geschrei. Ich erinnere mich. Ich hatte ja jetzt zwei Geburtstage und da wurde diese Geschichte dreimal ausgepackt.
Das dachte ich mir.
Für
ist auch eine schöne Geschichte.
Für die jeweils anwesenden Freunde und dann auch hat die Mutter hat es auch nochmal ausgepackt. Also dann die nächste ganz wichtige Frage, die ich dir stellen möchte: Was ist denn aus dem Love is Blind Finale geworden?
Ich habe es endlich geguckt. Ich weiß alles. Ja.
Und? Ist Love Blind oder?
Hast du das jemals schon mal geguckt?
Was ist das eigentlich?
Hast du das wirklich noch nie geguckt?
Nee, ich habe keine Ahnung.
Ach,
ich würde jetzt raten.
Du Süßi. Also, es ist wie folgt. Genau, doch rate doch mal. Das würde mich interessieren. Was glaubst du, wie das Konzept dieser Sendung ist?
Es gibt ja verschiedene Konzepte. Das erste, was ich gedacht habe, als du davon erzählt hast,
fast 8 Jahre alt, dieses Konzept und sehr erfolgreich.
Naja, es gibt ja verschiedene Konzepte von Dating und Love-Shows.
Ach so, ja, das stimmt. Das stimmt.
Und dann gibt es gibt ja die Konzepte, das eine hier, das heißt aber dann, weil ich dachte zuerst, das wäre das, aber das ist First Dates. Das ist es nicht.
Ah, oh, das ist aber auch Love toll. Das ist was anderes, ja.
Das ist was ganz anderes. Hat mir mal ein Kollege erzählt, wenn du was übers Leben erfahren willst, musst du First Dates gucken. Und dann habe ich daraufhin es einmal angemacht und gedacht, oh nee, das Leben will ich nicht kennen. Das möchte ich nicht wissen.
Ich finde, bei First Dates ist es wirklich, ich gucke das auch, um mein Gehirn zu entspannen. Das geht ganz gut. Wie viele Gesichter es gibt, das ist da ganz extrem, weil du siehst ja immer die Porträts, ne? Also du siehst ja immer nur so den Oberkörper von den Leuten und davon dann irgendwie so 8 Stück in einer Folge mindestens. Und du denkst, wahnsinnig, wie unterschiedlich Gesichter sind. Im Guten wie im Schlechten. So, weiter geht's.
So, Love is Blind. Es gibt ja dieses Format, wo man sich nicht trifft, sondern nur über die Stimme das macht.
Ja, erstaunlicherweise ist das Love is Blind.
Das ist das, okay. Es gibt ja auch noch das, wo man sich nicht trifft und dann sofort heiratet.
Ja, das ist stimmt. Das ist Deutsch auch, ne? Das weiß ich gar nicht, wie das heißt. Aber ja, das stimmt. Wo die sich vorm Altar, aber vorher auch gar nicht kennenlernen, sondern einfach treffen vorm Altar, weil irgendwelche Psychologen gesagt haben, ihr seid's. Ich glaube, das ist das deutsche Konzept, ja.
Das gibt es aber auch, dass die dass die sich nicht kennen und miteinander quatschen und dann heiraten müssen.
Das ist Love is Blind.
Das ist Love is Blind.
Das und die ist auch heiraten Love. Dann auch. Genau, es funktioniert und wie folgt. Es treffen sich sehr viele Männer und sehr viele Frauen. Es gibt es aktuell tatsächlich nicht in Queer, was ich ein bisschen komisch finde, aber egal. In Pots, das nennt sich so, das sind einfach Zimmer mit einer Trennwand. Auf der einen Seite okay. die Frauen, auf der anderen Seite die Männer. Und soweit ich weiß, innerhalb von 14 Tagen, aber es kann auch sein, dass ich mir das gerade ausdenke, verlieben die sich ineinander oder eben auch nicht. Und wenn die sich verlieben, machen die sich gegenseitig einen Heiratsantrag. Und wenn sie das getan haben...
Aber die kennen nur die Stimme.
Die kennen nur die Stimme. Ja, okay. Und wenn sie das getan haben, dürfen sie sich sehen. Und das ist meistens für... Ich habe ja alle Staffeln geguckt, zumindest die amerikanischen, die englischen und die deutschen. Ist das der beste Moment?
Sehr viel Zeit offensichtlich.
Nein, das ist einfach... ich mache das mit einer Freundin zusammen. Es ist aufwendig. Wir treffen uns dann okay. irgendwie alle zwei Wochen und gucken dann ja. so viel, wie es geht an dem Abend.
Okay, ja.
Und es ist ja auch so, also es gibt ja nicht jedes Jahr 5000 Staffeln, also muss man ja auch mal. Und es gibt 8 Folgen, also ist jetzt auch wirklich, ne, so.
Na gut, okay,
und
das
der
ist
beste Moment ist, wenn diese Trennwände aufgehen und die sich das erste Mal sehen, weil da siehst du in den Augen eigentlich, in welche Richtung diese Reise gehen wird.
Ja, natürlich, klar.
Und dann machen die sich nochmal einen Heiratsantrag, wenn die sich dann sehen, auch wenn sie das nicht wollen.
Okay.
Und dann fahren die zusammen in Urlaub. Und zwar in ein richtig geiles Ressort, je nachdem, welches Land das diese Serie gerade ausrichtet. Dort und dann machen die da eine Woche Urlaub und dann fahren die nach Hause oder in irgendeine andere Stadt und ziehen dann da zusammen, so testweise, und lernen dann da Freunde und Familie kennen. Und dann gibt es die Hochzeit. Das ist das große Finale.
Okay.
Und vorm Traualtar sagen natürlich dann auch 80% nein. Also machen es nicht. Aber es gibt tatsächlich Paare, die da geheiratet haben und auch noch zusammen sind.
Und es gibt auch die Option, dass sie sagen, dass der eine sagt ja und der andere sagt nein.
Das gibt's relativ häufig sogar. Und das weiß man immer dann, weil das ist natürlich so auch so geschnitten, dass man eigentlich das schon ahnt, wer nein sagt. Und es wird aber immer der zuerst gefragt, der ja sagt. Das ist total gemein. Und dann siehst du schon in dem Gesicht von dem anderen, oh nein. Ja, es ist großer Quatsch, aber es macht auch große Freude. Und jetzt die deutsche Staffel, ist die zweite deutsche Staffel. Das ist natürlich super abgefahren, weil sowas gibt es normalerweise nicht auf Deutsch. Also es ist ja eigentlich so hochglanz amerikanisches Trash-TV. Und das in Deutschland zu sehen, ist ganz seltsam, dass die dann so in München sind plötzlich.
Es ist ja auch absurd. Also,
ja, es ist absurd.
Also, Entschuldigung, aber für mich ist ja das Konzept auch Online-Begegnungen mit jemandem.
Ah ja, stimmt, da bist du ja.
Da bin ich ja auch schon vollkommen raus aus diesem Konzept.
Aber du kannst dich natürlich emotional total da reinschrauben, ne? Weil wenn du jemanden nicht siehst, bist du ja, also du sprichst ja wie mit dir selber, also du kannst dir ja alles aufbauen.
Mhm. Na, es gibt ja diese ganzen Scam-Geschichten, ne? Da hat doch, das habe ich neulich im Radio gehört, da habe ich mich auch, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Da hat jemand, eine französische Frau, war fest davon überzeugt, dass sie Brad Pitt, und zwar den Brad Pitt, an der Leitung hat. Und der Arme ist pleite und hat eine schwere Krankheit. Und die hat ihm 800.000 Euro überwiesen.
Alter.
800.000 Euro an einen falschen Brad Pitt. Da gibt es einen zweiten Fall von einer anderen Frau, die gleichzeitig, und das ist natürlich das Verdächtige daran, gleichzeitig mit Brad Pitt zusammen war. Und die hat diesem Brad Pitt 150.000 Euro überwiesen.
Ja, es ist halt, also ich kenne tatsächlich auch Frauen, denen das passiert ist. Also nicht mit Brad Pitt, sondern viel hinterhältiger. Und ich finde es, also ich finde ja Diebstahl, ne, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ist ziemlich link. Ich finde aber mit Liebe zu spielen, also mit Gefühlen, dass jemand wirklich einsam ist und bedürftig, das ist so böse. Das ist wirklich, wirklich, wirklich böse. Und was aber auch ganz spannend ist, das habe ich nämlich nie bedacht, ich habe einen sehr langen Podcast gehört, mehrere Folgen, House of Scam heißt der, wo die mafiösen Strukturen hinter diesen Scams, weil die Leute werden wirklich verschleppt, es wird aus Dritte Weltländern, aus aus Asien werden Leute gecached und da gibt es dann, ich glaube es ist Sri Lanka, riesige Fabriken, also wirklich Fabriken, wo die Leute unter ganz schlimmen Bedingungen, denen werden die Pässe weggenommen, diese Scams machen müssen. Also das heißt, es ist auch, also auch auf der anderen Seite ist das gar nicht, es ist, sind nicht einfach irgendwie, da sitzt nicht Hans-Peter, der sich überlegt, hahaha, die hier, die Gisela, die ziehe ich mal ordentlich ab, sondern es ist wirklich eine totale Maschinerie, oder ist es China? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist es richtig heftig und die haben dann, das war glaube ich von Funk, und die haben einen Text ins Internet gestellt, den man schicken kann bei offensichtlichen Scams. Also ich werde relativ häufig zum Beispiel auf Telegram oder so, bekomme ich, oder auf Instagram, eindeutige Nachrichten, die nicht von dieser Person sind, die da sich als das ausgibt. Und dann gibt es also so mit Hilfsangeboten, dass man denen schreibt, ne, ich erkenne, dass das Scam ist, wenn du eine sichere Internetverbindung hast, du kannst dich da und da melden und so. So, und du denkst, es hat so viele Dimensionen, Diebstahl hat mittlerweile einfach durch das Internet, es ist wirklich, Menschen sind wirklich so furchtbar. Furchtbar, furchtbar, ja. Furchtbar.
Also eigentlich sollte man sich nicht mit Menschen abgeben.
Gar nicht, weder mit Menschen noch
sei
mit
dem froh, Internet. Dass du Hunde hast.
Kommen wir zu guten Nachrichten der Woche. Nein, es ist gar keine, es ist eine Nachricht, über die ich, aber es ist auch jetzt so ernst. Ich erzähle sie trotzdem. Es ist gar nicht gut, sie ist einfach absurd. Also sie hat mich so schockiert. Ich, auf den ersten Moment musste ich sehr lachen und habe aber dann gemerkt, dass ich es vielleicht doch nicht so lustig finde. Und zwar in Japan, ne, gibt es so gut wie keine übergewichtigen Menschen. Was beeindruckend ist.
Okay.
So, erstmal. Das heißt aber auch, dass im Stadtbild natürlich Leute, die übergewichtig sind, sehr, sehr, sehr stark auffallen.
Ja.
Und aus diesem Grund gibt es eine Firma, bei der man dicke Leute mieten kann. Um mit denen essen zu gehen, um mit denen durch die Straßen zu laufen, damit man sich daran gewöhnt. Und ich bin irgendwie, ich musste auch erst wie du sehr lachen.
Was meinst du mit, damit man sich daran gewöhnt? Damit wer sich daran gewöhnt?
Die Welt, die japanische Gesellschaft, ich weiß es nicht. Also so ein bisschen, um es normaler zu machen, um irgendwie die Berührungsängste nicht so groß bei, also so, es ist völlig absurd. Es ist einfach völlig absurd.
Man mietet sich einen übergewichtigen Menschen mit der Absicht,
sich daran zu gewöhnen.
Ich möchte die Welt daran gewöhnen, dass es das gibt.
Ja, und mich auch, glaube ich. Also ich glaube mich selber auch.
Mich daran zu gewöhnen, dass, wie es ist, dass so jemand neben mir herläuft.
Ja.
Welche Art von Rassismus ist das
ja,
denn?
Ja, ich bin mir auch unsicher. Es ist auf ganz vielen Ebenen irgendwie ganz, ganz strange. Aber im das ersten Moment fand ich es auch sehr lustig. Die Vorstellung, denkst du, womit man Geld verdienen könnte, Nito?
Unglaublich. Und also die meinen ja, die haben ja eh so abgefahrenen Kram, die Japaner. Ja. Wollen die denn dann übergewichtige Menschen haben?
Damit ja, das man weiß sagt, ich nicht. Hier. Das war nur ein ganz kurzer Bericht.
Oder
ich habe leider nicht mehr darüber rausfinden
können. Bereiten Sie sich schon mal darauf vor,
können.
Dass Coca-Cola langsam
auch in Asien
Einzug hält?
Ja, ich weiß es nicht. Viel interessanter finde ich, dass man sich, also eigentlich sollte man halt sehr viel japanisches Essen essen. Obwohl, nee, warte, wenn man davon sehr viel isst, dann passt das hier, stimmt das ja auch wieder nicht, ne?
Stimmt das ja auch wieder nicht. Ich habe mal irgendwann in japanischen Küchen, also die haben ja Dinge, die wir nicht haben. Unter anderem gibt es in japanischen Küchen in der Küchenzeile, also jedenfalls, das war so ein Bericht, ich glaube, Wissen macht A oder so, in der Küchenzeile gibt es einen Fischgrill. Mhm. Ne? Also so wie wir einen Backofen haben, haben die eben auch, aber eben auch noch so extra einen Grill so zum Rausziehen, wo die morgens zum Frühstück Fisch grillen. Ja, muss man auch wollen.
Ja, das stimmt. Es ist einfach sehr viel roh. Also mein Bruder war in Japan vor kurzem und auch zum Frühstück und so, es ist halt alles sehr viel rohes Zeug. Auch rohe Eier zum Beispiel und so.
Vielleicht sind die deshalb so dünn alle.
Weil die alles die eklig Durchfall finden.
Kriegen.
Ja, genau. Ja, entweder
das, weil die haben ständig Salmonellen.
Oh Gott.
Ich habe eine schöne Nachricht. Wir haben ja die Kategorie, was habe ich im Internet gelernt? Und ich habe was Schönes im Internet gelernt über einen guten Menschen. Und dann dachte ich, das muss ich aber kontrollieren, ob das stimmt. Und das stimmt, liebe Silvia.
Genau, Faktenchecker Silvia sitzt da.
Ein gewisser Nils Bohlen, nicht verwandt, verschwägert oder bekannt mit mit unserem Dieter, hat 1959 für Volvo den Dreipunktgurt erfunden. Mhm. Und hat den ohne Patent freigegeben, weil er der Meinung ist, dass jeder ein Recht auf Sicherheit hat. Mhm. Das ist mal ein guter Mensch, oder?
Wow.
Ich glaube, der hat da bestimmt auch viel Geld für gekriegt. Aber er hat das, also jeder durfte das, durfte die Technik benutzen. Er hat gesagt, bitteschön, macht mal.
Respekt.
Ich weiß nicht, es kann ja sein, dass er das Patent hat, aber das einfach freigegeben hat. So. Finde ich, das ist mal ein guter Mensch.
Ich finde, das ist eine gute Nachricht, dass es überhaupt solche Menschen gibt.
Ja, finde ich auch.
Also weil,
finde ich auch.
Wenn ich mir sonst so angucke, was gerade so rauskommt über alle möglichen Menschen auf dieser Welt.
Oh Gott, hör bloß auf. Also, ja, komm, lass uns.
Da reden wir nicht
drüber.
Müssen
wir darüber? Jetzt. Müssen wir nicht,
nein,
ne?
Müssen wir nicht.
Es gibt Sachen, über die muss man echt nicht. Also, wobei, doch, lustig ist schon diese Bad Bunny-Geschichte.
Das stimmt.
Super Bowl, Halftime, wie sich da die. Wie sich da die Maga-Bewegung.
Haben die nicht, ist nicht
die Maga-Bewegung hat nichts mit dünnen Japanern zu tun. Karlauer! Sondern Make America Great Again. Wie die sich echauffiert darüber, dass die Halftime in Spanisch war.
Ja, genau, weil sonst ist
wusstest
ja
du,
die Bibel ist ja auch
Football,
auf Englisch, ne? Die Bibel ist ja auch auf
dass
Englisch.
Dass die im Schnitt bei American Football, weißt du, wie lange die spielen?
Keine Ahnung, ich kenne das Spiel, verstehe das Spiel auch nicht.
Ne, ich muss es nicht verstehen, ist auch nicht wichtig. Es ist im Schnitt 3,5 Stunden Fernsehübertragung. Wie viel davon ist aktive Spielzeit?
Wahrscheinlich sehr wenig.
Komm, hau mal eine Zahl raus.
1,5 Stunden.
11 Minuten.
Nein.
Ja.
Nein.
Ja.
Hä?
Der Rest ist Strategie, hinstellen, auftreten, Musik, Pferde, die rennen, Menschen, die Instrumente
Frage.
Tanzen und Bad Bunny.
Müssen die denn dann überhaupt trainieren? Also körperlich? Sind das Sportler?
Das sind ja alles so Monsterschränke.
Ja, aber dafür
aber
muss man ja
nicht
unbedingt.
Aber das sind ja immer nur so ganz kurze Spielzüge. Weißt du, dann okay, wir machen die sind ja nicht doof. Irgendwann habe ich mal eine Zahl von 350 Spielzügen, die im Kopf haben müssen, jeder, die alle irgendwie immer unterschiedlich sind und so. Also die sind halt hochtrainierte Hochleistungssportler, die alle mit Steroiden voll gepumpt sind, damit sie auch alles wegballern, was ihnen in den Weg kommt. Diese Spielzüge dauern ja immer nur 10 Sekunden, die machen. Dann ist wieder eine Pause, dann wird sie wieder unterbrochen, dann müssen die wieder eine Yardlinie zurück und einen Fuß zurück und sonst irgendwas. Das ist auch so ein, ja, ich möchte jetzt nicht sagen typisch amerikanisches Spiel. Aber das ist schon ein typisch amerikanisches Spiel.
Ist auf jeden Fall, genau. Deswegen sollen die auch alle Englisch reden. Ist so, sie sagte doch auch, die Bibel ist ja schließlich auch auf Englisch.
Ja, genau.
Ja, genau, damals.
Ja, die Bibel von Joseph Smith auf jeden Fall. Ach, Leute, lest mal, was die Mormonen glauben, wenn ihr einen lustigen Abend haben wollt.
Gestern auch einen wirklich sehr lustigen Abend. Ich war gestern in der Sauna und gestern normalerweise gehe ich ja nur montags in die Sauna, wenn Frauentag ist. Gestern war aber Bring deinen Penis mit Tag. Da hat wirklich der Aufgießer.
Den gibt's.
Da hat der Aufgießer wirklich. Ich möchte das. Er hat einfach Hells Bells gespielt. In der Sauna.
Oh, geil.
Und ich hab's so
geil,
gelacht.
Echt?
Ich hab's so,
ach,
also
toll.
Ich fand's, war das endlich mal Musik, mit der ich besser zurechtkomme als mit Enya zum Beispiel. Aber einfach die Vorstellung, bei diesen ganzen, also es sind ja, also es, bei gemischter Sauna sind einfach sehr viele Männer und es ist alles sehr, naja. Und dann Hells Bells.
Ja.
Also ich hatte mit Ding Dong. In
der
meinem
durchschnittliche
Handtuch
Saunabesucher
versunken.
Ist ja auch nicht mehr 20, also
richtig, deswegen
die Glocken länger als es sei,
genau.
Und dann Hells Bells.
Und dann ich habe das einem Bekannten erzählt, der dann meinte, von Tenacious D gibt es einen Song, der heißt Hanging Fruits oder so, das wäre auch, der könnte man auch gut spielen.
Ah ja, okay.
Das wäre vielleicht auch ein Song für die Spotify-Liste.
Hanging Fruits.
Ich glaube ja.
Von Tenacious D.
Ich glaube, so
da muss
heißt
ich mal raussuchen,
er.
Ob es den gibt.
Mit Sicherheit.
Muss ich raus. Ich habe leider keinen Song der Woche. Diese Aye. Woche. Also ich könnte natürlich.
Aber Hells Bells wäre sonst auch.
Überlegen, bam, ob ich. Doch, Hells Bells finde ich super.
Ja.
Oder eben Hanging Fruits von Tenacious D.
Aber ich habe noch sehr lange darüber gelacht. Ich glaube, dass der Aufgießer das gar nicht so witzig gemeint hat, wie ich das fand.
Meinst du nicht? Das wird ja auch nicht.
Ich weiß nicht.
Da ist wahrscheinlich schon eine Menge vom Gehirn weggekocht worden auf die Dauer.
Wahrscheinlich.
Kann natürlich gut sein. Pass auf, ich muss noch eine Nachricht loswerden, liebe Leute da draußen. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, sehr lieb, sehr viele freundliche Menschen, die mir Glück und alles Mögliche und Genesung und so wünschen. Dafür bedanke ich mich erstmal ganz, ganz, ganz herzlich. Nachrichten über Instagram und also, ne, Social Media und Mails habe ich bekommen. Also erstmal ganz, 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 ganz lieben Dank an alle. Ich möchte euch informieren, dass ich nächste Woche mich einer Operation am Knie unterziehe, die toi, toi, toi nicht zu aufwendig sein wird. Auf jeden Fall so, dass ich wieder in Arbeit und Brot und Lohn in Spaß und Gesang übergehen kann, so in absehbarer Zeit, und dass die Dinge, die bis jetzt geplant sind, auch als solche dann hoffentlich stattfinden werden. Also drückt mir nächsten Donnerstag die Daumen, und was ihr sonst noch so habt, was ihr drücken möchtet und könnt.
Alles.
Es sei denn, es sind Hanging Fruits oder
Bim, bam.
Die müsst ihr nicht drücken. und dann werde ich euch natürlich informieren. Aber das bedeutet auch, dass wir für mindestens 2 Wochen keinen Podcast machen, weil ich wüsste nicht, wann ich das machen soll. Ich muss jetzt erstmal wieder
Bein kommen. Der Nito, genau.
Aufs linke Bein kommen. Das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Ich werde in der Zeit mir viele Notizen machen über Dinge und werde wahrscheinlich sehr viele Filme angucken, die ich dann empfehlen kann. Hast du ein Programm der Woche, liebe Ann-Kathrin?
Bestimmt. Wir starten. Am 19. Februar kommt Hartmut Krienitz zu uns und bringt wundervolle Bilder aus Irland mit. Also es ist eine großartige Dia-Show über Irland. Wirklich, also der ist ein unglaublicher Landschafts- und Reisefotograf. Am 19. kommt da gerne hin, wenn euch schöne Bilder interessieren, aber auch wenn ihr Bock habt auf Irland und eventuell da mal hinfahren wollt. Es lohnt sich sehr am 19. Februar. Am 20. Februar, Sivert Hoem, ein norwegischer Sänger. Bekannt wurde er als Frontman der norwegischen Indie-Rockband Madrugada. Wir sind ziemlich voll. Also wenn ihr kommen wollt, beeilt euch mit dem Ticketkauf. Am 21. dann die The Stones Tribute Band. Erklärt sich von selbst. Brauche ich, glaube ich, wenig zu sagen, was es ist. Am Sonntag, den 22. Februar, haben wir erst eine Klassik-Matinee. Wie immer, bitte Tickets vorbestellen. Für den Mehrkostenaufwand von 3,50 Euro seid ihr dabei. Und dann kommt am Abend Maria Clara Groppler, die Wundervolle, mit ihrem neuen Programm Meerjungfrau. Am 23. und am 24. feiert dann La Signora bei uns ihr Bühnenjubiläum. Und zwar mit Gästen. Mit dabei sind Helmut Sanftenschneider, Bert und Roy, Las Vegas Duo, Matthias Reuter und Benjamin Eisenberg. Beide Tage sind restlos ausverkauft und Nito ist traurig.
Ja, Nito ist total traurig. 2 Gründe. Ein Grund ist, das weißt du gar nicht, das weiß niemand, ich wäre auch da als Gast aufgetreten.
Nein, als was? Als du?
Das verrate ich nicht.
Oh.
Das kann ich erst hinterher verraten, falls es irgendwie dann doch...
Ich glaube, ich habe eine Ahnung, ja.
...an irgendwen gerät. Das andere ist einfach, Bert und Roy, die sind für mich waren für mich eine Initialzündung. Die sind mein persönlicher Gründungsmythos. Die habe ich gesehen vor Ewigkeiten mal bei Carmela in der Comedy-Show und habe gedacht, ey, wenn das geht, was die machen, das will ich auch machen. Also es ist wirklich wahr, die beiden gehören in meine DNA mit rein. Ich bin so traurig. Naja.
Du, es ist, wie es ist.
Ich bin fertig.
Okay, Entschuldigung. Am 25. dann Salü Salon, auch ausverkauft. Kennt ihr mit Sicherheit, sind schon lange unterwegs, sind wechselnde Frauen. Sind Frauen an klassischen Instrumenten, die gleichzeitig aber irgendwie auch Comedy machen, und es ist sehr beeindruckend, aber leider ausverkauft. Am 25. Am 26. wäre Kay Ray bei uns gewesen. Dieser Termin ist aber verschoben. Falls ihr da noch Karten haben solltet, die behalten die Gültigkeit für den neuen Termin, den ich leider gerade gar nicht auf dem Schirm habe, den ihr aber online natürlich findet. Am 27. dann der wunderbare Howie, Spuren im Sand, auch so gut wie ausverkauft. Es ist eine Erfolgswoche. Kann ich nicht anders sagen. Und am 28. dann auch was für Nito. Eule findet den Beat und zwar mit Gefühlen dieses Mal. Das ist eine Kindermusikveranstaltung, ganz zauberhaft. Letztes Mal hat die Eule den Beat gefunden, also unterschiedliche Musikrichtungen. Dieses Mal findet Eule die unterschiedlichen Gefühle in der Musik.
Oh.
Es ist ganz wundervoll.
Also Eule findet den Beat ist auch wirklich, ja, große Empfehlung, Leute.
Ja, wenn ihr Kinder habt und auch wenn ihr keine habt. Geht, obwohl das ist ein bisschen creepy, wenn ihr keine habt. Geht nur mit Kindern hin. Leiht euch welche von euren Freunden und nehmt sie einfach mit. Am 1. März dann der wunderbare Thomas Philipsen. Wir haben ihn im Interview gehört.
Ja.
Super Typ, sehr gut verkauft. Wenn ihr noch Karten haben wollt, beeilt euch.
Ich habe die Show gesehen, die war wirklich gut.
Das erste Mal solo bei uns, ja. So, und dann bist du aber gefälligst wieder da, Nito.
Ja.
Den Rest erzähle ich euch dann, nämlich noch nicht.
Genau, dann den Rest erzählst du noch nicht, aber dann bin ich auf jeden Fall wieder da. Also so ist mein Plan, also auch der meiner Ärzte.
Gut.
Okay, dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche, denn ich habe mich getroffen mit Gilly Alfeo. Gilly Alfeo war dabei bei der Schlachtplatte, war ja auch ausverkauft mit Robert Gries, diese Geschichte. Und das war ein, also ne, du hast ja schon angekündigt, wir werden viel Spaß miteinander haben. Und es war wirklich ein tolles Gespräch.
Das ja, das glaube ich.
Echt Laune gemacht, weil wir gar nicht so, es wurde gar nicht so rumgealbert, sondern wir sind in der Tat, wir haben uns über Improvisation unterhalten, über das Wesen der Improvisation, über die Geschichte von Improvisation, über seine Geschichte, über die Erklärung seines Namens, denn die kannte er gar nicht. Er wusste gar nicht, warum er so heißt, wie er heißt. Da muss er zu mir kommen, damit ich ihm das erklären kann.
Ach, das wieder Nito, ja.
Und er hat ein paar tolle Formate vorgestellt, an denen er gerade arbeitet. Also ja, hört euch das mal an. Gilly Alfeo. Gilly Alfeo, ich gucke immer nach, was sind das für Menschen, wir kennen uns ja noch gar nicht, wir haben uns ja eben erst das erste Mal gesehen, ja. Was sind das, mit wem habe ich zu tun und dann, oh Gott, was mache ich denn jetzt, was frage ich den denn und dann mache ich mir Notizen und dann denke ich, das ist aber viel. das führt dann.
Passt ja alles gar nicht in eine Folge.
Wird dann vielleicht doch ein bisschen umfangreich. Ja, schauen wir mal.
Ich kann ja mal raten, was die erste Frage ist.
Moment. Moment. Okay, gut, dann andersrum. Dann rat mal, was die erste Frage ist.
Ob ich wirklich Gilly heiße und was das für ein komischer Name ist.
Nee.
Sehr gut. Das ehrt dich.
Gilly Alfeo, ich habe mir natürlich Ausschnitte von dir angeschaut. In deinem Programm erklärst du ja gleich am Anfang, wo das Ganze herkommt. Ja. Und dann habe ich mir mal die etymologische Bedeutung rausgesucht, des Namens. Wirst du natürlich selber kennen. Und die Geschichte, Gerlando ist ja, oder Gerlando.
Ah, das klingt hervorragend.
Kommt eigentlich aus dem Altgermanischen.
Ah, was?
Ja, ist eigentlich hat einen germanischen Stamm, Ger, der Speer, Lando. Also das ist der mit dem Speer Bewachende.
Wow.
So, also
hast guck mal, du muss ich zu dir kommen, um auf meine alten Tage noch mal was über meinen eigenen Namen zu lernen.
So, siehste? Ja. Also ist doch keiner zu dir gekommen?
Naja, sagen wir mal so, bin ja in Bottrop zur Schule gegangen und in der Grundschule der Pastor im Religionsunterricht, der stand auch vor so einem großen Fragezeichen, weil er mir nicht sagen konnte, wann mein Namenstag ist. Und dann hat er irgendjemand, und dann sagte er irgendwann, doch, es gibt irgendein Gerland oder so.
Ja.
Und ja, aber da merkst du schon, so lange ist das her, dass da überhaupt mal irgendein Bezug zu war, weil ich weiß nur, dass das selbst in Italien ein sehr seltener Name ist, eigentlich auch eher sizilianischer Name.
Wahrscheinlich hat damals irgendein Germanen-Kollege...
Hat man mit so einem normannischen Sizilianer mal so ein Schäferstündchen.
Entweder das oder ist entführt worden als Sklave nach Sizilien, hat da unten Latrinen gewaschen.
So.
Und der Name ist irgendwie übergeblieben.
Ja. Also ich kenne nur drei Menschen auf der Welt, die diesen Vornamen haben. Das ist mein eigener Großvater, mein Cousin, der exakt so heißt wie ich und ich eben. Und sonst ist mir noch nie einer begegnet. Und da hat auch schon in der Kindheit alle möglichen Leute immer Probleme hatten, den Namen auszusprechen, ist daraus eben irgendwann mal Gilly entstanden. Und selbst meine Eltern haben mich später so gesagt.
Ich heiße ja auch nicht Nito.
Das.
Ne? So, ist ja auch eine, die.
Sondern Nitro. Nein, Quatsch.
Den habe ich noch nie gehört. Nein, also egal. Meine Namensherkunft ist nicht wichtig, aber ich war erstaunt, als das Internet kam und ich dann geguckt habe. Den Namen Nito habe ich sonst noch nie gehört.
Mhm.
Und dann habe ich im Internet, dann irgendwann dachte ich mal, google doch mal diesen Namen, warum denn nicht?
Mhm.
Den gibt's auch nicht in irgendwelchen Wörterbüchern. Als ich Kinder bekommen habe, da war das Internet noch ganz jung und man sucht nach einem Namen.
Ja.
Und es gab diesen Namen nicht.
Ja.
Wenn du es aber bei Google eingibst oder ne, in welche Suchmaschine auch immer, dann findest du, ich glaube, in Südamerika alleine 150.000 Einträge, weil das eine ganz normale, völlig normale Verniedlichung ist von Hänschen.
Ja,
bist du ja wirklich gesegnet mit einem seltenen Namen. Du bist geboren, aufgewachsen in Oberhausen, geboren in Oberhausen, aufgewachsen in Bottrop.
Richtig.
Und da habe ich auch gedacht, ey, sag mal, wie führt das denn zusammen? Also das ist ja schon ein Podcast, der geht, soll hier was mit Oberhausen und so zu tun haben.
Ja.
Und ich lebe in Bottrop. Also sag mal, das ist ja wie, oder?
Ja.
Als hätte man uns bei der Geburt
getrennt.
Voneinander abgehalten.
Ja. Ja, ist ein Ding, ne? So Grenzgänger sozusagen.
Ja.
Ja, wobei man, ich muss gestehen, wirklich, also sagen wir mal so, von der Verbundenheit war ich immer mehr Bottropper als Oberhausener, weil ich bin zwar in Oberhausen geboren, aber dann schon in Bottrop zum Kindergarten gegangen und da auch zur Schule und erst als ich schon, da war ich schon 15 oder 16, da sind meine Eltern wieder nach Oberhausen gezogen, weil sie da halt gebaut haben in Stärkrade.
Mhm.
Aber meine ganzen Freunde, meinen ganzen Bezug, den hatte ich natürlich weiterhin zu Bottrop. Ne? In Oberhausen sind wir früher nur in die alte Burg gegangen, irgendwie zum Feiern und oder hier dieser alte Metal-Laden, wie hieß denn der nochmal in Oberhausen?
Helvete.
Nee, irgendwie noch ein anderes.
Ich weiß nicht, richtig
so nur Kuttenträger, lange Haare. Scheiße, ich komme nicht mehr drauf auf den Namen. Egal. Aber das waren so die Gründe, nach Oberhausen zu fahren.
Kuttenträger, lange Haare ist auch schon lange her.
Ja, genau.
Bei mir jedenfalls.
Aber hatte ich auch mal. So eine Phase.
Du hast Jazzpiano studiert.
Richtig.
In Arnheim, nee, Enschede. Nicht in Enschede.
Das
in
andere Arnheim.
Das andere Arnheim. Du warst über 20 Jahre lang Ensemblemitglied des Springbaus.
Ja, und auf diese Weise auch dem Ebertbad sehr verbunden. Ne?
Ja, natürlich.
Ein, zwei Mal hier gespielt.
Hat nur von dir geschwärmt. Du Pressesprecher des ehemaligen Milowitsch-Theater, wo ich mein allererstes Theaterstück in meinem ganzen Leben mit 5 Jahren gesehen habe.
Nein.
Pippi Langstrumpf, also ewig, 100.000 Jahre her.
Aber du darfst heute nicht mehr Milowitsch-Theater sagen, dann hauen die dich.
Ja. Volkstheater am Rudolfplatz. Volksbühne,
ja.
Gott, um Gottes Willen.
Ja, macht nix.
Um Gottes Willen. Dann Autor für die Stunksitzung.
Ja.
Und du gibst Impro-Kurse.
Ja.
Und du bezeichnest dich selbst als Impro-Guru, so steht es jedenfalls auf deiner Homepage.
Sag mal so, das haben mal andere zu mir gesagt und dachte ich, ja, das klingt irgendwie cool. Und dann habe ich es halt übernommen.
Ja.
Und weil ich zu der Zeit auch einen sehr langen Bart hatte, dachte ich, das passt doch irgendwie.
Und wie oft hörst du in deinem Leben von Leuten, ja, immer, in egal welcher Situation, da improvisier das mal, du kannst das doch. Weiß ich nicht, bei mir war das immer, wenn es um was, Sprechen mit Versicherungen oder, dann erzählst du denen irgendwas, du bist doch Schauspieler.
Ja, genau, mach dir doch mal was vor.
Genau.
Genau, du kannst doch Italienisch, sag mal was.
Ja.
So. Ja, klar, natürlich hört man das oft, aber das ist ja das Lustige, immer in Situationen, wo eigentlich andere irgendwas verbockt haben. Ja, oder halt auch in Sachen Bühne kommt der Witz natürlich dauernd, ne? Wenn der, keine Ahnung, in einer Bühnenanweisung irgendwas nicht so befolgt wurde, wie es sein sollte, und dann ist es den Leuten peinlich, dann sagen die natürlich auch sofort, ja, aber dann, du kannst ja improvisieren. Ne?
Ja,
und dann, dann lächelt man freundlich und sagt, ja, den Witz höre ich zum ersten Mal.
Ja, danke. So ähnlich wie Nitro.
Ja, genau.
Ich habe den Fehler begangen vor langer Zeit, als ich hier im Theater Oberhausen angefangen habe, in meiner ersten Probe, sagte der Chef, also das erste Stück, in dem ich mitgespielt habe, inszeniert habe, er sagte dann, Rosenkranz-Güldenstein, geht ihr mal auf die Bühne, das war Hamlet, geht ihr mal auf die Bühne, wir machen jetzt eine Improvisation, keine Ahnung, macht mal.
Mhm.
Wir waren völlig hilflos, wir haben irgendwas gemacht, irgendwas aus dem Arsch gezogen und die Nummer wurde so komplett übernommen. Das waren 10 Minuten Improvisation auf der Bühne, die wir auch jeden Abend neu improvisieren mussten, sollten, tun, taten. Es gab so ganz kleine Elemente darin.
Mhm.
Aber seitdem eilt mir der Ruf nach, ja, lass mal den Nito auf die Bühne als erstes. Der kann improvisieren. Das kann ich gar nicht. Ich muss das jetzt mal sagen, liebe Welt da draußen.
Aber andere sagen das über dich, das ist ja auch schon gut.
Ja, eben.
Ist besser als andersrum.
Wann ist das? Warte.
Schon mal vor, die alle sagen, der kann das gar nicht, aber er meint das.
Ja, genau. Du hast irgendwann angefangen zu improvisieren.
Also,
wie hast du angefangen?
Mir ist das erst im Nachhinein klar geworden, dass mich das dann doch irgendwie durch mein Leben begleitet, weil natürlich das Jazzstudium schon, hat ja viel mit Improvisation zu tun.
Mhm.
Ich habe als Kind eigentlich immer nur nach Noten gespielt, so ganz klassisch Orgelunterricht und so. In Moment, das ist noch Bottrop oder Oberhausen? Da auf der Teutoburger Straße gab es eine Musikschule. Auf jeden Fall. Und dann später erst wirklich mit anderen Musik gemacht und bin halt über Jazz an diese Improvisation gekommen. Und dann bin ich halt irgendwann bei der Springmaus gelandet als Job, weil ich irgendwie nach dem Studium wollte ich jetzt, habe mein Studium finanziert mit einer Tanzband, in der ich gespielt habe, Hochzeiten, Schützenfeste, so am Niederrhein war es eine Band. Und nach dem Studium dachte ich aber, das will ich jetzt erstmal nicht mehr machen, sonst mache ich das die nächsten 20 Jahre. Und habe dann da aufgehört und dann kam halt dieses Angebot von der Springmaus, da sagte eine Kollegin, die suchen dann noch einen Musiker, da musst du irgendwie improvisieren können. Ich dachte, ja gut, dann spiele ich da mal vor und dann haben sie mich genommen. Aber ich sag heute.
Aber du hast als Musiker angefangen.
Ich habe als Musiker angefangen, als reiner Musiker. Mhm. Wenn ich nur ausschließlich zum Begleiten. Und was mir zugute kam, war vielleicht sogar auch eher schon fast die Tanzband-Erfahrung als das Jazzstudium, weil ich mich halt dann mit so allen möglichen Songs und Genres in Musikrichtungen irgendwie auskannte und die einfach locker flockig nachimprovisieren konnte, so, ne? Mhm. Aber irgendwie so eine kleine Rampensau war ich schon immer. Ich habe auch schon damals im Heinrich-Heine-Gymnasium in Bottrop die Heine-Medaille moderiert. Mhm. Oder auch dran teilgenommen und so Sachen. Also ich habe mich nicht gescheut, auf die Bühne zu gehen, sagen wir mal so. Mhm. Und ich glaube, das war dann bei der Springmaus auch der Fall, dass ich gemerkt habe, ach, jetzt immer nur hinterm Klavier sitzen. Ist ja auch albern. Also wir haben ja damals, als ich angefangen habe, 1999, da gab es ja auch noch inszenierte Sketche, war ein Teil des Konzepts. Und wo sich da eine kleine Rolle ergab, habe ich dann auch immer mitgespielt schon. Mhm. Und dann wurde das Ensemble auch kleiner, wurden von 5, 4 Leute. Und dann gab es ein Jahr, dann wollten wir eigentlich zu viert auf die Bühne. Das klappte aber dann kurz vor Premiere nicht. Da waren wir noch zu dritt und dann stellte sich die Frage, ja, kriegen wir das denn dann hin zu dritt? Und da unser Tontechniker, der Tobi, der ja auch hier schon oft im Ebertbad mit uns auf Tour war, der hat dann gesagt, ich war so von den Background-Musikgeschichten kann ich so ein paar Sachen am iPad machen, ne, da musst du nicht immer am Klavier und dann konnte ich immer mehr mitspielen. Und da war sozusagen dann mein Impro-Spieler coming out. Und ganz zum Schluss hat mir das auch nicht gereicht, da habe ich dann gesagt, ja, das war, oder was habe ich nicht gesagt, sondern hat sich das so entwickelt, dass ich derjenige war, der dann auch immer neue Impulse, neue Ideen hatte, weil ich dann mit den Berlinern internationales Impro-Festival irgendwie regelmäßig verkehrt habe und da tolle Sachen gesehen habe, die inspirierend waren, wo ich dann den Kollegen vorgeschlagen habe, guck mal, man könnte auch mal hier, man könnte auch mal da. Mhm. Das haben die total dankbar angenommen und dann bin ich auf einmal in so eine künstlerische Leiterrolle gewachsen. Hab das dann die letzten 6 Jahre dann auch noch gemacht. Irgendwie. Mhm. Aber es ergab sich alles.
Ja, so. Das war gar nicht so geplant. Klingt nicht beabsichtigt.
Ne? Nee, mein ganzes Leben ist improvisiert. Es gibt ja so Leute, die setzen sich hin, ich will jetzt das machen, ich will das erreichen, arbeiten darauf hin. Das habe ich noch nie gut gekonnt. Ich bin immer so da wo sich eine Tür öffnete, auf die ich Bock hatte auch, da bin ich dann durchgegangen. So.
Ich habe mal geguckt, das Wort Improvisation, ich mag ja Wörter gerne. Mhm. Improvisation, 19. Jahrhundert, leitet sich über das italienische Improvisare, ich weiß gar nicht, ob das richtig, wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen.
Also wenn das Internet dir das gesagt hat, dann stimmt es bestimmt.
Ja, darum geht's. Das ist mir gar nicht das Problem. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird.
Ach so.
Ich habe das so. Und das kommt dann
Improvisare, nehme ich mal an.
Improvisare.
Yeah. Improvisare. Ja, du nimmst direkt deine Finger dazu und schon geht das.
Ja, genau. Aus dem Stegreif, so steht das da im Internet.
Aha.
Und vom lateinischen Improvisus,
ja.
Was unvorhergesehen oder unvorbereitet, aber bedeutet. Aber Improvisation ist ja normalerweise nicht unvorbereitet.
Da gebe ich dir völlig recht.
Ist ja,
insbesondere auf der Bühne.
Das ist nicht nur ein Training durch Erfahrung, die man sammelt und Schubladen, die man ständig aufziehen kann, sondern es ist ja auch, das ist ja eine Technik, das ist ja kein...
Absolut. Vor allem, es ist ja auch, wie soll ich sagen, eine Spielform, die man in unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen machen kann. Das ist genau wie in der Musik. Und das fand ich zum Beispiel auch total faszinierend, diese Parallelen zu sehen, wie ist das in der Jazzmusik und wie ist das bei Impro auf der Bühne? Mhm. Ja, weil da gibt es total viel Parallelen. Fängt schon damit an, welchen Rahmen steckst du dir? Ne? Du kannst als das, was die Jazzmusiker als Standards begreifen, das sind halt Stücke, die kennt jeder. Und da sind irgendwie die Akkorde bekannt und die Melodie bekannt. Und die spielt man am Anfang und am Ende und dazwischen wird halt die ganze Zeit improvisiert. Aber immer über diese gleichen Akkorde, ja. Das heißt, da ist ja eine gewisse Form und ein Rahmen ist ja schon eigentlich sehr eng vorgegeben, ist aber trotzdem improvisierte Musik zwischendrin. Und es gibt aber auch Free Jazz, völlig frei improvisierte Musik, wo du möglichst nicht, es gibt ja auch frei improvisierte Musikszene außerhalb des Jazz, gibt's ja auch. Mhm. Ja, wo die dann sogar noch nicht mal sich an die Tonalitäten halten und so. Aber da wird dann kaum ein Rahmen gesteckt. Und so hast du es auf der Bühne beim Impro-Theater auch. Du kannst dem Ganzen eine Form geben, in der du vorher schon versprichst, was wir ja zum Beispiel in Köln in der Volksbühne am Rudolfplatz regelmäßig machen, dass wir sagen, wir improvisieren ein ganzes Musical.
Mhm. Ja, habe ich gesehen.
Ne? Und dann ist aber damit gibst du ja schon was vor. Du hast ja eine Erwartungshaltung.
Ja.
Das heißt, ist schon mal klar, da wird nicht irgendwas total Freies, Abgefahrenes passieren, sondern du wirst ein Musical sehen. Aber jeden Abend eben anderes. Und es entsteht tatsächlich im Moment, aber der Rahmen ist vorgegeben, auf eine Art und Weise. Und ja, und deswegen ist das nicht alles immer dasselbe, wenn da Impro oder improvisiert draufsteht. Und vom Typ her finde ich auch, weil du gerade sagtest, hier Schublade auf, Schublade zu. Ich habe festgestellt, es gibt unterschiedliche Typen von Leuten, die improvisieren. Ja? Die einen ticken tatsächlich so. Die haben so gewisse Bilder oder Schubladen im Kopf. Die wissen, das sind manchmal die Figuren, die wir spielen. Ja, oder manchmal, keine Ahnung, eine Story, die einem in den Kopf schießt oder so. Die man zwar schon kennt, aber mit dem man dann so ein bisschen jongliert. Mhm. Und es gibt andere, die sind doch mehr im Moment und gucken wirklich hier, was passiert hier, was kommt jetzt hier raus. Ja, und aber beides hat seine Qualität. Mhm. Ja, ich glaube, am schlimmsten ist, wenn du entweder nur die einen oder nur die anderen hast. Und die Mischung, dann wird es besser irgendwie.
Ja.
Wow, jetzt habe ich aber hier schon wie so ein Dozent hier.
Schon ein bisschen. Wir gehen da schon in die Tiefe.
Ja, zu referieren. Das ist schlimm, wenn ich einmal anfange, dann höre ich nicht
Freund,
mehr auf.
Freund von mir, Gitarrist, der auch sehr viel mit Jazz und so ein Ding zu tun hat, der sagte mal, Improvisation ist vor allen Dingen nur, also ist nur dann echt, wenn man das vorher selber noch nie gemacht hat.
Hm.
So. Gibt ja genug, also ne, ich spiele selber Gitarre und versuche mich an der Gitarre, sagen wir mal so. Und es gibt dann bestimmte Licks, die man spielt und so. Du kennst das ja selber von der Musik. Mhm. Und mit denen kann man ein bisschen spielen. Darüber hinaus reicht meine Kunst nicht. Mhm. Aber eine echte Improvisation ist halt, was es vorher noch nicht gab. Hast du sowas manchmal noch? Passiert dir das?
Das ist eine gute Frage. Doch. Aber es wird immer seltener.
Ja, natürlich, klar.
Ja, das ist doch, ja, und je nachdem, was man auch so macht. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein anderes Projekt, das ist jetzt gerade noch so in den Babyschuhen. Das ist ganz toll, damit werden wir jetzt Ende Februar so bei einem Kollegen mal so eine interne Vorführung machen und gucken, wie es ist. Da wollen wir wirklich Theater spielen, also ein Kammerspiel, auch frei improvisieren, auch mit ein bisschen mit technischen Mitteln, mit Video- und Musiksachen, die wir auf der Bühne machen. Das ist so eine Sache, die sehr frei angelegt ist. Ne, die hat zwar einen Anfang und ein Ende so ein bisschen so einen Rahmen festgelegt, aber da habe ich jetzt beim Proben, wo wir gearbeitet haben, da sind Sachen passiert, wo ich dachte, ach guck mal, boah, so, das habe ich ja so in der Art noch nie gemacht oder gefühlt auf der Bühne. Und da kann dann sowas wieder
spannend
passieren.
Entschuldige, wenn ich da kurz einhake. Klar. Das finde ich ja persönlich auch immer wieder spannend, selbst als Darsteller auch oder auch als Solist oder im Ensemble immer wieder, dass es immer noch Dinge gibt, die einen, wo man sagt, boah, das habe ich aber noch nicht erlebt so. Mhm. Das ist ja verrückt, dass das jetzt so passiert.
Und ich habe auch das Gefühl, zumindest geht es mir so, und ich bin aber, glaube ich, nicht allein, dass es viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die genau das immer wieder regelmäßig brauchen, weil sie sonst das Gefühl haben, irgendwie auf der Stelle zu stehen oder nicht weiterzukommen oder das Feuer langsam erlischt, Es gilt aber auch nicht für alle. Ich habe auch Kollegen kennengelernt, bei denen hatte man das Gefühl, die machen das jetzt so, die sind total zufrieden damit und die werden das auch das Rest ihres Lebens so machen und Feierabend. Die brauchen jetzt gar nicht dieses, ich muss mal nochmal gucken, dass ich was mache, was ich noch nie gemacht habe. Wenn sie glücklich damit sind. Also von außen betrachtet ist das dann manchmal so, wenn es nicht gerade genial ist, dass man denkt, so, täte dir schon ganz gut. Wenn du mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus guckst. Aber warum? Mein Gott, wer bin ich, dem das vorschreiben zu wollen? Ne? Also das ist,
ich habe ja immer, wenn ich meine Abende spiele, selbst vor vollkommen unterschiedlichen Publikums, ich weiß bis heute nicht, wie der Plural von Publikum ist.
Zuschauerinnen.
Und alle dazwischen. Auf jeden Fall, egal, auch wenn es völlig unterschiedliche Menschen sind, die da sitzen, in unterschiedlichen Abenden, in unterschiedlichen Städten, wenn ich den Abend gleich spiele, habe ich das Gefühl, ich bescheiß die Leute.
Ja, kann ich verstehen.
Geht es dir genauso?
Naja, also dass ich also, die scheiße würde, so den Gedanken hatte ich noch nicht.
Ja, also das stimmt.
Aber diese Idee, guck mal, jetzt sind wir ja zum Beispiel auch, heute hier sind wir mit der Schlachtplatte.
Ja.
Ne, das ist zum Beispiel ein inszeniertes Stück natürlich. Ja. Da ist gar kein Platz für Impro groß. Und trotzdem ist ja auch da nicht jeder Abend exakt gleich, weil eben die Leute anders drauf sind. Und das Schöne ist, wenn man vom Impro kommt, dann weiß man das zu schätzen und freut sich eben über alles, worauf man eigentlich, was dann noch kommt, sich anders entwickelt. Ich freue mich zum Beispiel über jede technische Panne. Das klingt vielleicht bescheuert, aber jede technische Panne,
oder? Das kann ich so gut verstehen.
Das sind Geschenke.
Ja, natürlich. Und ja, vor allen Dingen sind das die Vorstellungen, wo die Leute nachher rausgehen und sagen, weißt du noch, beim Alfeo, als das Piano ausgefallen ist? Oh, war das toll.
Ja, ganz genau.
Ja, genau.
Und das macht die Sachen, die Abende und die Geschehnisse ja besonders, mit dem Publikum eben. Und so gesehen, die Impro hilft mir dabei, auch bei so inszenierten Sachen wach zu bleiben, dran zu bleiben und mitzugehen. Das ist zum Beispiel auch so kurios, ne? Wir wechseln uns ja ab in den Nummern auch. Mhm. Wir sind ja nicht alle in allen Nummern immer beteiligt. Haben da auch die Kollegen, jeder hat ein Solo, dann haben wir Ensemble-Nummern. Aber man ist eben nicht dauernd beteiligt. Und ich kann das zum Beispiel ganz schlecht, dann hinten ganz in der Garderobe zu verschwinden. Mhm. Weil ich weiß, ja gut, die Nummer, die dauert ja 7 Minuten, da muss ich ja jetzt nicht die ganze Zeit hier. Kann ich nicht. Dann fühle ich mich richtig unwohl. Ich muss, und das ist, glaube ich, weil ich einfach mit dieser Impro groß geworden bin, ich muss hinterm Vorhang stehen, weil es könnte ja jederzeit was passieren, wo ich gebraucht werde. Es könnte ja irgendwie, der könnte ja von der Bühne stolpern und ich kriege das da hinten nicht mit. Ja. Und dann muss ich doch da sein und unterstützen, helfen, was auch immer. Und es muss kein Unfall sein, der passiert. Kann auch sein, dass eben das Mikro ausgeht oder weiß der Henker. Also, Punkt.
Was ist denn? Das heißt also eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, bist du schon ein Ensemble-Mensch, ne? Du bist kein.
Ja, das stimmt. So, also jetzt, wo ich ja das, was ich früher nicht gemacht habe, wo ich jetzt seit 2 Jahren auch solomäßig unterwegs bin, was sich an Grenzen hält, also sind jetzt noch nicht, dass ich jetzt das ganze Jahr irgendwie auf Tour bin. Das macht Spaß, das ist cool, aber ich vermisse dann auch eigentlich sofort die Kollegen oder Kolleginnen, die da nicht dabei sind, sozusagen. Und das meine ich nicht wegen der Anstrengung, weil es ist schon so, wenn wenn die Leute dann applaudieren am Ende und irgendwie man geht runter und kommt nochmal raus, verbeugt sich nochmal, dann denke ich schon auch, geil, das hast du jetzt ganz alleine geschafft. das gibt's schon auch, ja. Aber wenn ich jetzt überlegen oder wenn ich jetzt wirklich damit 60, 70 Mal irgendwie unterwegs sein müsste, das ganze Jahr über, ich glaube, da würde ich schon auch die Schattenseiten sehr schnell daran erkennen oder spüren.
Jetzt glaube ich auch. Ich bin da auch ein totaler, ich brauche Leute um mich rum. Ich bin froh, ne, die meisten Abende, die ich mache, die mache ich mit einer Band zusammen und wir arbeiten seit 13 Jahren zusammen. Da weiß ich auch, da kann ich vorne machen, was ich will. Mhm. Die fangen mich immer auf und es ist völlig egal. Es ist total, im schlimmsten Fall spielt einer ein richtig gutes Solo, wenn ich vorne irgendeinen Scheiß rede oder.
Ja, und auch das Drumherum halt, ne? Backstage, hinkommen, wieder wegfahren, all die Sachen. Also das ist schon einfach eine ganz andere Geschichte als. Also nochmal Kudos an all die Kollegen und Kolleginnen, die da mit ihren Soloprogrammen das ganze Jahr touren. Ja. Respekt dafür, dass ihr dann einsam und allein an den Hotelbars dieser Welt.
Gibt auch Menschen, die finden das ganz toll.
Das stimmt.
Die haben wahrscheinlich viele Kinder oder sowas.
Die sind froh, wenn sie zu Hause weg sind.
Genau. Du hast ein Solo.
Ja.
Du hast ein Solo.
Gilly con carne.
Gilly con carne. Gilly con carne. Wie macht man denn ein Improvisationssolo?
Ja, zum Beispiel mit Musik und einer Loopstation.
Ja, genau. Du hast ein Keyboard-Loopstation da stehen.
Genau. Es gibt da 2 Stellen.
Aber auch das hat ja ein Konzept. Also ich Grüße gehen raus an einen mir befreundeten Produzenten, der mal sagte, wir machen so einen Abend, das ist gar kein Problem, ihr könnt alle 4 improvisieren. aber wir müssen das ja probieren. Das Ganze muss ja eine Handlung, es muss ja wenigstens einen roten Faden, irgendwas haben. Ja, aber das kann man doch auf Zuruf machen. Diese 90 Minuten, das ist so ein Knall?
kann man machen, ist dann halt scheiße.
Du kannst doch improvisieren. Also, ja.
Nein, ist ja vielleicht auch gar nicht scheiße. Ich habe die Erfahrung gemacht, je weniger mal Rahmen man setzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schlicht runtergebrochen, ja, aber je weniger Rahmen du setzt, desto dann schrumpft eben auch das Publikum, das es interessiert, sag ich mal so, ja. Also je freier der Jazz ist oder die improvisierte Musik, desto weniger mainstreamig ist es halt auch. Und dann, ja, weil es einfach an auch schwerer nachzuvollziehen ist und so Sachen, ja. Aber in meinem Solo jetzt, wo du gerade danach gefragt hast, da setze ich das vor allem in Sachen Musik ein. Also ist ja ungefähr so ein Drittel ist halt, sind halt Songs, die ich geschrieben habe. Ein Drittel sind so Improvisationen, die ich szenisch oder mit Musik mache. Und ein Drittel sind halt Texte, wo ich halt erzähle so. Und der improvisierte Teil, da gibt's auch Szenen, die ich mit mir selber spiele. Das ist so eine Impro-Technik, die verwendet wird, auch von Kollegen und Kolleginnen, die ich auch mal in Berlin gesehen habe und so. Wo man halt wirklich so mit so leichten Drehungen oder mit der Stimme arbeitet und dadurch halt einfach in zwei, drei Rollen schlüpft. Oder wo ich das auch mit dem Publikum, wo die zum Teil Sachen vorgeben. Und eben diesen musikalischen Teil, wo ich mit der Loopstation mich halt selber auch begleiten kann. Ne? Mhm. Ich habe zum Beispiel auch, es gibt auch ein Soulical, habe ich das genannt. Das ist dann ein reines Impro-Programm, wo ich wirklich auch eine ganze Stunde oder sogar zweimal 45 Minuten auch voll improvisiert machen kann. Aber das ist dann auch wieder so nischig. Das würde hier im Ebertbrat 5 Leute interessieren. Ja. Auf einem Impro-Festival sehen das Leute und sagen, ja, ist geil, ja, weil sie dann im Thema sind und das so erleben. Aber in meinem Gili con Carne ist das eben, kommt das so punktuell vor. Mhm.
Aber damit bist du im ganzen Land unterwegs mit.
Ja, ganze Land ist auch übertrieben.
Ja, auf jeden Fall habe ich was gesehen aus Regensburg.
Ja, das ist
schon weit weg von dem Land hier.
Ja, das stimmt. Also. Sehr schön, im Stadttheater mit 2 T. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil es einfach auch sehr schön war und auch gut angekommen ist. Also das ist dann so ein kleines Theater, da passen, glaube ich, auch so gerade 80 Leute rein. Oder 100, ich weiß nicht mehr. Aber da funktioniert das natürlich sowas besonders gut. Mhm. Weil bei der Improvisation eben so eine gewisse Nähe, Intimität, so dass man wirklich auch noch so das Blitz in den Augen oder hier und da auch mal den Schweiß auf der Stirn, dass man so sieht, da kann man es erst so richtig genießen. Mhm. Also wir haben ja auch mit der Springwurst früher zum Teil auch tausende Hallen gespielt oder so. Da spielst du auch anders. Du musst auch anders improvisieren. Mhm. Ist ja klar, du kennst das vom Theater ja auch. Du spielst ja auch vor 100 Leuten Kammerspiel anders, als wenn du jetzt hier Stadttheater riesig so und so gilt das eben für Impro auch, fürs Tempo, für die Art zu spielen. Aber du hast natürlich mehr Möglichkeiten und es ist schon auch irgendwie geiler, wenn du nah dran bist an den Leuten und dicht, das Ganze dicht ist irgendwie. Ne?
Ja, ja, klar. Ja. Ich finde so ab 2000 wird es einfach langweilig.
Findest du? Ich würde sagen ab 7,5. Längst ist Arena, mache ich nie wieder. Das ist so.
Oh, wir improvisieren mit 15.000 Menschen, das würde gar nicht funktionieren.
Wahrscheinlich, oder? Ja, aber das Schöne ist ja jetzt, sag ich mal, in meiner Post-Springmaus-Zeit jetzt, dass auch wirklich viel dazugekommen ist, was eben gar nicht mehr so viel mit Impro zu tun hat. Ne? Also, dass ich jetzt zum Beispiel wirklich für die Stunksitzung schreibe und da auch Regie mache, das ist jetzt erst in der Zeit danach entstanden. Und das weiß ich auf einmal sehr zu schätzen. Also, wenn das dann auch noch funktioniert, das hat nun mal wieder eine ganz andere Qualität. Ne? Mhm. Also so, dass man mal wirklich eine Sache auch polieren kann, dran schleifen kann. Und dann, ich hatte am Anfang auch natürlich, wie das so jeder Künstler hat, der da Sachen dann präsentiert, so ein bisschen meine Manschetten, ist das überhaupt gut, kann das was? Und, aber wenn man das erstmal, oder als ich das erstmal so ein bisschen überwunden habe, bin ich jetzt schon auch irgendwie noch glücklicher zu merken, irgendwie, ach, das geht auch, das macht auch Spaß und hat eben seine eigene Qualität.
Ja.
Ja? Und ich habe auch schon überlegt, tatsächlich jetzt bei meinem nächsten Programm, auch ein Solo-Programm, die Impro-Anteile tatsächlich noch mehr zu reduzieren. Mhm. Ja, weil es einfach Spaß macht. Und weil es auch jetzt, sagen wir mal, mit dem Label Impro, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Schattenseite, ist auch manchmal schwierig, den Leuten noch so, das ist ja so fresh auch nicht mehr. Ne? Ja. Also im Sinne von, das kennt man. Und das Problem ist auch, ich will niemandem zu nahe treten, aber es ist halt immer noch die größte Laientheaterbewegung der Welt, Impro-Theater. Und es gibt halt unglaublich viele Impro-Shows, die von Laien gespielt werden, die haben selber erstmal unglaublich viel Spaß. Das hat auch seine Qualität und seinen Reiz und so, ist aber jetzt, wenn man beruflich davon leben will, würde das dann nicht ausreichen in der Qualität. Ne? Also, aber das kennen die Leute, das haben sie dann gesehen, verbinden mit Impro und dann hast du es nicht unbedingt leichter. Dann machst du es dir eher noch vielleicht schwerer mit, wenn du Impro draufschreibst. Ne? Also unser Impro-Musical ist in Köln, was wir ja wirklich einmal im Monat spielen, ist ein gutes Beispiel. Da sind ja auch nur Profis am Werk, also BühnendarstellerInnen, Komikerinnen, die alle halt davon leben und so. Und deren Handwerk das ist. Und dementsprechend funktioniert das auch ganz gut. Also die Leute gehen immer total begeistert raus. Wir haben jetzt letzten Montag noch wieder Standing Ovation, ist toll. Wir freuen uns alle. Aber die erstmal da reinzukriegen, weil es Impro-Musical heißt, ist total schwer.
Ja.
Das ist wirklich so ein Marketingproblem, weil die Leute entweder sagen, ich mag Musical nicht oder Impro, ja, hab ich schon gesehen, kenne ich oder sonst was. Ne?
Wäre da hingekommen noch zu dem Impro-Musical, weil ich das ein extrem spannendes Konzept finde. Mhm. Weil man natürlich, man kennt Mechanismen, die Prinzipien von Improvisation, von okay, werft mir mal ein Genre rein, werft mir mal 3,5 Wörter rein und dann machen wir solche Dinge und so. Und da gibt es ja wirklich ganz, ganz tolle Leute, die das ganz toll auch machen. Mhm. Und am Ende immer das Gefühl hast, das ist wie ein Zaubertrick. Dass das überhaupt funktioniert. Ja. Also auch als Kollege da sitzt und dann, wo ich immer wieder meinen Hut ziehe und denke, ey, wie kommt man aus der Nummer denn wieder raus? Meine Herren. René Steinberg meinte mal, der Notgag kommt immer.
Ja.
Da verlass dich drauf, der Notgag kommt am Schluss
der
immer.
Der Notgag, so. Ja, das gefällt mir.
Fand ich sehr schön.
Köln brauchst du nur Düsseldorf sagen, dann kommst du immer aus der Nummer raus.
Stimmt. Und wie setzt man das auf ein Musical um? Also wenn du sagst, du machst einen ganzen Abend.
Guck
also mal, du hast ja auch keine vorgegebenen Nummern.
Richtig, aber du hast schon, das meine ich ja vorhin schon, so einen relativ vorgegebenen Rahmen, weil du hast ja mit einem Musical eine gewisse Erwartungshaltung.
Ja.
Und wir haben uns ja auch, und wir waren auch nicht die Ersten, also wir haben uns da sehr von einer englischen Truppe beeinflussen lassen. Die Showstopper, muss man an dieser Stelle mal kurz raushauen. Mhm. Eine super geile Truppe in England. Und an denen haben wir so orientiert. Und wenn du sagst, versprichst, es ist ein Musical, dann gibst du ja schon einen Rahmen vor, wo die Leute was erwarten, dass Musik kommt, dass es mit Emotionen zu tun hat, dass es am Anfang knallt, dass es am Ende knallt. Eigentlich auch, dass es ein Happy End hat, weil die Musicals, die kein Happy End haben, es gibt, West Side Story ist zwar das berühmteste Beispiel, aber 99% der Musicals haben ein Happy End. Ja? Also, und wenn man sich das erstmal vor Augen führt, ist da schon ein relativ klarer Rahmen mit vorgegeben. Mhm. Ja? Und den wir auch empfüllen. Also wir wollen ja nicht sagen, hier, wir machen ein Musical und pass mal auf, jetzt wird es aber heimlich ganz anders. Ja? Guck mal hier. Damit ist ein gewisser Bogen schon festgelegt. Auch dramaturgisch. Ja, das ist dann, ich weiß nicht, in der Mitte, zweite Hälfte, man nennt das den 11 O'Clock Song. Ja. Das ist dann die große Herzschmerzballade der Protagonistin kommt, des Protagonisten. Das muss es halt geben, den Moment, den Tiefpunkt der Story. So, und das sind eigentlich Dinge, wo ich immer sage, das ist dann unser Handwerk. Wir haben uns damit auseinandergesetzt. Ne, das heißt nicht, dass wir Abend für Abend irgendwie das einfach nur noch so runterrutschen, weil der Witz ist ja, dass man da natürlich in Nuancen wieder davon abweichen kann, dass mal was anderes passiert. Und der Rest ist, dass wir einfach auch funny, spontan funny sein können, ne, und darauf vertrauen, bin ich gerade nicht funny, dann kommt halt die Kollegin und dann ist die halt funny.
Ja.
Und so ist dann eine Mischung, dass es A, total lustig wird und B, aber auch emotional, dass wir uns trauen, auch mal wirklich in die Gefühle zu gehen, insbesondere in diesem 11 O'Clock Moment, weißt du? Und das ist irgendwie das Geheimnis des Erfolges so. Aber trotzdem ist es schwer, den Leuten vorher zu sagen, es ist total geil, obwohl es improvisiert ist.
Ja. Ja. Tja, das der Zuschauer ein scheues Reh.
Naja, wir können uns nicht beklagen, ne? Also wenn ich zum Beispiel in irgendeinem Festival, wo ich gerade einen Workshop gehe, wenn ich da Leuten sage, wir haben eine monatliche Show, wo irgendwie 150, 200 Leute kommen jedes Mal, dann kriegen die große Augen. Ja? Ja. Aber als Profis sagen wir sind mit 7 Leuten auf der Bühne, wenn da 150 Leute sitzen, dann ist es nicht so, dass man davon leben könnte.
Ja, ja. Na gut, wenn es darum ginge, hätten wir alle andere Berufe.
Aber so. Ja, die Selbstausbeutung ist nicht nur im Theater, auch im Impro.
Und die Zeit rennt weg. Ja. Das ist leider sehr schade. Ich könnte jetzt noch eine Dreiviertelstunde mit dir reden. Aber ich habe noch ein Ding am Schluss. Ich habe mal einen Aufsatz gelesen von einem Soziologen, Oliver Koslarek, falls den irgendwer kennt, keine Ahnung, wurscht. Und der hat gesagt, menschliches Handeln enthält ein Improvisationspotenzial. Und wenn diese Annahme richtig ist, müsste der Begriff Improvisation ein Kernbegriff kulturwissenschaftlichen Denkens sein.
Wow.
Allein er ist es nicht. Jedenfalls noch nicht. So, jetzt frage ich dich als Improvisationskünstler, werden wir in Zukunft mehr improvisieren müssen oder werden wir alle Technokraten?
Ich hoffe Ersteres. In Kanada ist Impro in den normalen allgemeinen Schulen schon angekommen und wird da gelehrt.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, ist das ja eigenes Schulfach? Oder
praktisch.
Total. Und es ist halt eine total lebensbejahende, menschenbejahende Kunstform. Und ich sage auch heute tatsächlich, dass ich dadurch, dass ich ein Impro-Spieler geworden bin, auch ein besserer Mensch geworden bin. Also ein besserer Vater geworden bin, meinen Kindern gegenüber. Weil man lernt, irgendwie das Gegenüber so zu nehmen, wie es ist und damit was anzufangen und nicht zu negieren und einfach zu sagen, nein, ist nicht so. Du hast nicht recht oder das, was du fühlst, ist falsch. ja, sondern dass man begreift, das ist immer ein Geben und Nehmen, man muss es immer ein mit dem Umgehen, mit dem hantieren, was jetzt hier ist in diesem Moment. Und es gibt nicht nur deine Seite der Welt. Es gibt ja dieses so eine Comiczeichnung, wo zwei Leute sich gegenüberstehen und bei dem einen steht eine 6 und bei dem anderen eine 9. Je nachdem, wie man drauf guckt, so, weil halt jeder denkt, ja, das ist doch eine 6, das ist doch eine 9.
Ja.
Und durchs Impro-Spielen merkst du, nee, irgendwo, das ist deine Wahrnehmung, meine Wahrnehmung, und wenn wir konstruktiv was schaffen wollen, dann müssen wir da irgendwie uns zuhören und zusammenarbeiten. Mhm. Alles Destruktive, da zahlt auch keiner Eintritt für.
Ach Gott, was für ein geiles Schlusswort. Du musst nach oben, du musst gleich arbeiten. Ja. Das Essen wartet auf dich, Gilly. War eine große Freude.
Ah, mir erst.
Wir müssen das bei der nächsten Gelegenheit müssen wir das Gespräch mal fortsetzen.
Ja.
Es ist schade, dass wir das jetzt hier unterbrechen, aber nützt ja nichts.
Ich habe mich total gefreut über die Einladung und fand es auch total angenehm, jetzt hier kurz bevor es losgeht.
Ja.
Nochmal mit dir quatschen zu können, das fand ich toll. Und du warst ja super vorbereitet, Nito.
Ja, kannst du mal sehen. Vorbereitung ist das halbe Leben. Und der Rest ist improvisiert.
Ja.
Alles klar.
Danke dir.
Ja. Was machst du heute noch?
Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Und dann muss ich noch so Sachen wie Wäsche waschen und sowas machen. Das ist heute dran.
Oh, Wäsche waschen habe ich schon gemacht. Ich muss endlich an meine Steuer.
Oh ja, oh nee, nee. Nee, jetzt werd nicht. Ja. Jetzt wirst du sehr ungemütlich. Das möchte ich nicht. Ich höre jetzt auf. Tschüss. Das ist
eklig. Okay, bevor es zu eklig wird. Liebe Leute, bitte. bitte empfehlt uns weiter. Bleibt uns treu. Denkt an mich nächsten Donnerstag. Ich glaube, ich bin um 13.30 Uhr dran, so, da war mein Termin. Hammer, ich sage mir jetzt toi toi toi, Hals- und Beinbruch, Kreuz- und Bänderriss. Ansonsten bitte empfehlt diesen Podcast weiter, das ist das Beste, was ihr für uns tun könnt. Empfehlt den Podcast anderen Menschen, die ihr gerne habt. Denn durch das Hören dieses Podcastes, und ich kann es immer nur wiederholen und wiederhole es wirklich gerne, wird die Welt ein besserer Ort. Seid gut zu euch, sonst könnt ihr auch nicht zu anderen Leuten gut sein. Seid gut zu euren Nachbarn, gut zu euren Freunden, gut zu euren Tieren, gut zu euren Kindern, gut zu euren Frauen, die haben es verdient. Alles klar. Katrin.
Bevor ich hier noch mehr Quatsch mache, ich möchte auch, dass wir jetzt aufhören. Ich bin heute mit der Technik, das ist einfach nicht, wir verstehen uns gerade nicht.
Okay.
Also wir schon, ich und mein Computer nicht.
Na gut, dann möchte ich nicht zwischen euch beide treten. Bitte. Bevor du reinschlägst. Alles klar. Und
Arschbombe!
Bis in zwei Wochen! Arschbombe!
Wasser im Bohr. Der Ebert-Bad-Podcast.